letztendlich zwei Seiten der Medaille im Projekt ganz häufig sehen oder auf der es letztendlich zu Problemen kommt. Und die sind also technisch geprägt und rechtlich geprägt.
Das heißt, es gibt eigentlich keinen Punkt in einem Projekt, wo es nicht sinnvoll wäre, sich auch extern mal beraten zu lassen, oder?
Und wenn man die Investitionssummen in den Projektkategorien, die du genannt hast, betrachtet, dann würde ich sagen, dass die Kosten unserer Beratung sehr stark in den Hintergrund treten.
Wenn du dir ein ideales Mandantenszenario vorstellen könntest, wo du gerne beraten würdest, wie würde das aussehen?
Herzlich willkommen zu unserem Podcast IT im Gespräch. Business IT Solutions, ein Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Jens Hinkelmann und wir aus dem Geschäftsfeld IT Consulting von Rödl & Partner möchten Ihnen hier einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen geben, was uns besonders macht. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
Johannes, herzlich willkommen in unserem Podcast. Und bevor wir jetzt tatsächlich in unser Thema einsteigen, würde ich dich bitten, einfach zwei, drei Worte zu dir zu sagen.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Johannes Holz, ich bin Rechtsanwalt bei Rödl & Partner seit fast 7 Jahren, insgesamt seit über 10 Jahren und Fachanwalt für IT-Recht. Ich habe dazu noch einen Master in Rechtsinformatik, leite ein Team bundesweit, das sich als technisch kompetenter Ansprechpartner versteht, zusätzlich zu unseren juristischen Fähigkeiten sozusagen IT-Entscheidern auf Augenhöhe zu begegnen und die sozusagen so zu beraten, dass da keine weitere Übersetzungsleistung mehr erforderlich ist.
Ja, herzlich willkommen. Dann bin ich mal gespannt. Wir haben ja heute das Thema, wie kann man schiefliegende Projekte, ja, wie kann man die quasi aus verschiedenen Perspektiven, wie kann man dem Mandanten helfen, das wieder auf den, sag ich mal, in die Spur zu bekommen, um es mal so ein bisschen lapidar auszudrücken. Wir haben ja von unserer Seite, von der Unternehmens-IT-Beratung ja schon eine ganze Menge an Zusammenarbeit mit anderen Einheiten, mit der Steuerberatung haben wir den Tax Data Hub entwickelt, mit den Wirtschaftsprüfern haben wir unser Finance for Future Ansatz entwickelt. Und jetzt haben wir tatsächlich ein Feld gefunden, wo sowohl ihr aktiv seid, als auch wir aktiv. Und wenn wir die Sachen miteinander einen koppelnden Mehrwert entstehen können. So, das heißt, wenn wir über dieses Thema REST-IQ, wie wir das ja genannt haben, mal sprechen, was steckt denn da dahinter?
Genau, also wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir letztendlich zwei Seiten der Medaille im Projekt ganz häufig sehen oder auf der es letztendlich zu Problemen kommt. Und die sind also technisch geprägt und rechtlich geprägt, zu gleichen Teilen oder auch organisatorisch geprägt. Und bei Rödl & Partner haben wir eine große Bandbreite an Fähigkeiten sozusagen, die wir in REST-IQ vereinen wollen und den Mandanten aus einer Hand anbieten wollen sozusagen. Mhm. Ja, es geht im Einzelfall so eigentlich primär darum, dass man eine ganzheitliche Perspektive auf das Projekt gewinnt, um Ursachen zu identifizieren und gleichzeitig auch angehen zu können.
Also sowohl ihr werdet kontaktiert, als auch wir werden kontaktiert. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel aus der Vergangenheit bei uns mal nehme, dann ist tatsächlich ein Mandant von uns zu uns gekommen und hat gesagt, ich habe hier ein S4HANA-Einführungsprojekt, ein SAP S4HANA-Einführungsprojekt. Der Dienstleister hat mir versprochen, dass ich eigentlich schon viel weiter sein müsste. Ich müsste kurz vor Go Live sein, bin aber noch lange nicht da. Die Kosten explodieren, das Budget passt nicht mehr, der Timeframe passt nicht mehr. Könnt ihr mir organisatorisch helfen? Und aus der Diskussion dann, wo er steht, ist natürlich auch rausgekommen zu sagen, er hat natürlich jetzt auch ein paar Ansprüche, Regressansprüche, was das Thema alter Dienstleister angeht. Und da kommt ihr dann ins Spiel. Da können wir den Ball wunderbar rüberwerfen.
Genau, richtig. Das ist jetzt der klassische Fall, dass wir während eines laufenden Projekts eingebunden werden. Da schauen wir uns natürlich erstmal die Verträge an und überprüfen, welche Leistungsversprechen seitens des Dienstleisters überhaupt abgegeben worden sind. Im Idealfall haben wir etwa eine Situation, in der mehr versprochen worden ist, als tatsächlich geleistet wurde. Da haben wir Juristen natürlich leichtes Spiel.
Idealfall für euch, nicht für den Mandanten, aber für euch auf jeden Fall, ja.
Na gut, im Idealfall hat der Mandant die Ansprüche, die er glaubt zu haben. Aber ja. Es gibt auch genug Fälle, in denen der Mandant eben nicht die Ansprüche hat, die er glaubt zu haben, sondern das eigentlich ein subjektives Empfinden ist. Und da geht es natürlich dann auch in die Nachverhandlung. Und es ist wichtig zu ermitteln, dass wenn man in so eine Nachverhandlung geht und in die Kommunikation im Projekt, dass man dann eine klare Vorstellung davon hat, was man niederzuschreiben hat, um am Ende die Ansprüche zu haben, die man haben möchte.
Du hast gerade gesagt, quasi als Feuerwehr während eines laufenden Projektes, aber idealerweise steigt man ja schon vorher ein, oder?
Genau, der Idealfall ist sowohl für den Mandanten als auch für uns als Berater, dass wir eine klare Definition vornehmen, gemeinsam, sowohl aus fachlicher als auch aus rechtlicher Sicht und das entsprechend präzise niederlegen in den Vertragsunterlagen. Das heißt jetzt nicht immer, dass da kryptische Texte bei rauskommen müssen, sondern das bedeutet vor allem, dass diejenigen, die das Projekt am Ende leben müssen, auch mit den Vertragsunterlagen arbeiten können und im Projekt solche Situationen, solche Schieflagen gar nicht erst entstehen können.
Das heißt, ich mache mir im Vorfeld Gedanken, was will ich eigentlich erreichen, wie will ich das zuziehen und idealerweise mit beiden Parteien auf Augenhöhe ein Vertragswerk zu entwickeln, wo, sag ich mal, die Rahmenbedingungen so festgelegt sind, dass auch jederzeit transparent und nachvollziehbar ist, was denn zu tun ist und an welchem Stand im Projekt man eigentlich was erreicht haben müsste.
Genau, das ist der Idealfall. Da kommt ja ihr ins Spiel mit eurer fachlichen Beratung, die sozusagen auch darauf gerichtet ist, die Bedarfe zu erkennen, auf Prozessbasis sozusagen zu ermitteln, welche Änderungsbedarfe es möglicherweise gibt, welche Beschaffungsbedarfe es gibt, um dann punktgenau möglichst mit dem Projekt in Zeit und Budget auf den gewünschten Endzustand zuzusteuern. Ja.
Zeit und Budget ist ein ganz spannendes Thema. Wir erleben das ganz oft bei Projektanbahnung, also wenn man wirklich dieses Projekt mal ursprünglich plant, dass der Kunde sich viele Dinge vornimmt, die er selber tun will, um genau eben dieses Thema Budget sparen auch hinzubekommen und weil er der Überzeugung ist, dass er die Kompetenz im eigenen Haus hat. Während so laufender Projekte merken wir dann aber immer wieder, dass genau diese Mitwirkungspflichten, wie es im Vertrag dann tituliert ist, nicht erfüllt werden können. So, und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, sich zusammenzusetzen und dann zu sagen, wie geht man denn damit um? Und das sind ganz unterschiedliche Vertragsarten, die dann unterschiedlich bespielt werden müssen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen eine Übersicht geben, was für Vertragsarten man da nutzen kann, beziehungsweise was aus Sicht eines Anwalts dann eigentlich für den Kunden die beste und glücklichste Vertragsart wäre.
Genau, also die Vertragsarten, die wir empfehlen, hängen maßgeblich davon ab, wie viele Unbekannte wir in der Projektgleichung, nenne ich es jetzt einfach mal, auch haben. Es ist utopisch zu glauben, alle Unbekannten ausschließen zu können. Es gibt immer gewisse Unbekannte, die in einem Projekt bestehen. Und soweit Unbekannte bestehen, kann man gar nichts anderes machen, außer auf Basis von Time and Material, wie man ja in der Fachsprache sagt, also wir nennen das dann Dienstvertrag, zu arbeiten. Anders ist es aber bei den Faktoren, die bestimmbar sind und die trennscharf beschreibbar sind. Da raten wir natürlich zum Abschluss von Werkverträgen, einfach auch deshalb, weil da ein konkreter Erfolg geschuldet wird, den man hinterher auch ganz binär mit 0 und 1, wie man es in der IT ja so macht, überprüfen kann.
Jetzt erleben wir, ja, wenn wir zu Kunden kommen, dass, sage ich mal, Erwartungshaltungen im Vorfeld da waren, die eben nicht verschriftlicht wurden und dass da ein Zerwürfnis zwischen dem Dienstleister und dem Kunden stattgefunden hat, wenn wir dann reinkommen und sagen, wo steht denn das Projekt eigentlich, wo wir wirklich so ein Assessment machen. Was würdest du denn rein aus juristischer Sicht dann raten zu tun? Gehen wir immer sofort mit einer Empfehlung der Klage, der Rückabwicklung oder sowas in solche Themen rein oder wie geht ihr davor?
Nein, also unsere Beratung ist von unternehmerischem Denken geprägt und Pragmatismus geprägt und Rückabwicklung und Klage muss da das letzte Mittel sein. Das ist gar keine Frage. Es hängt natürlich sehr stark von der Kommunikationsdisziplin ab, die bis dato im Projekt vorgeherrscht hat. Schon allein wegen der Beweisbarkeit bestimmter Begebenheiten im Projekt. Aber der erste Schritt muss immer sein, dass man aufeinander zugeht und miteinander spricht. Dabei kann die Rechtslage natürlich eine Rolle spielen und muss sie sogar spielen. Aber geschickte Kommunikation versucht natürlich, das partnerschaftliche Verhältnis der Parteien erstmal zu erhalten. Gleichwohl muss man über die Wirklichkeiten sprechen. Man muss darüber sprechen, welche Ergebnisse bisher geliefert worden sind und muss dann spätestens zum Zeitpunkt X irgendwo auch einen Cut machen und sagen, so ab jetzt setzen wir das Projekt vielleicht neu auf oder bringen das in eine neue Struktur und lenken dann auch die Kommunikation in die richtigen Bahnen.
Die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir immer zu solchen Projekten, die gerade im Moment tatsächlich stocken oder schief hängen oder wo das Budget schon deutlich überschritten ist, wo wir dazugerufen werden, ist, dass man da selten die Schuld jetzt bei einer Partei sofort findet. Ja, zu sagen, nur der ist schuld, der hat dann halt die schlechten Leute reingebracht oder andere Dinge, sondern für uns ist eigentlich immer so ein Mischmasch aus nicht genügend Transparenz, nicht genügend Kommunikation, vielleicht auch nicht die richtige, sagen wir, Qualität an Beratern, die der Dienstleister da zur Verfügung gestellt hat. Aber da ist ganz, ganz wichtig, wie du sagst, miteinander zu reden und die Dinge neu aufzusetzen, neu zu justieren und dann in eine Form zu bringen, die zukunftsträchtig ist und nicht die gleichen Fehler, die man am Anfang gemacht, wieder macht. Gerade diese Kopplung, die wir beide miteinander haben, dass wir sagen, wir können das auf der einen Seite juristisch bewerten, ja, was der Vertrag, der ursprüngliche Vertrag hergegeben hat und wie müsste man das modifizieren, damit, sage ich mal, zum Ende hin das Ergebnis erreicht wird und auf der anderen Seite der inhaltlichen Beratung zu sagen, wo stehen wir denn tatsächlich, Transparenzschaffung, wie weit ist denn die Einführung jetzt gediegen, was ist denn schon alles da, ist die Dokumentation da, die man versprochen hat, natürlich dann auch wirklich eine Rundumsicht auf dieses Projekt zu machen. Hast du 2, 3 Beispiele dafür, wie das gelaufen ist in den Themen, wo ihr jetzt im Moment so unterwegs seid?
Ja, natürlich habe ich mitgebracht. Du spielst natürlich auf eine besondere Rolle unserer kombinierten Beratung an in dem ersten Schritt. Das bedeutet, eine Draufsicht auf ein Projekt zu haben, die von keinen externen Interessen getrieben ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Weder von internen Interessen getrieben ist, noch vielleicht auch von Rückvergütungsinteressen seitens des Softwareherstellers. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Rollen der einzelnen Stakeholder im Projekt. Was wir in der Vergangenheit mehrfach schon erlebt haben, ist, dass es an Dokumentations oder dass Dokumentationsmängel bestehen, dass über das Projekt hinweg die bestehenden Vertragsunterlagen auch einfach nicht gelebt worden sind, dass am Ende vielleicht auch Ansprüche, die man gehabt hätte, nicht eingefordert worden sind über die Dauer des Projekts. Das sind alles Begebenheiten, die zu rechtlichen Nachteilen führen können und die einen dann auch in eine schwierige Situation bringen, wenn man solche Projekte nachverhandelt.
Das heißt, jedem Sponsor eines Projektes, der das Gefühl hat, hier läuft was schief, könnten wir schon empfehlen, durch eine unabhängige Instanz ja mal prüfen zu lassen, zu sagen, wo steht er denn tatsächlich? Das heißt ja noch nicht, dass man irgendwelche rechtlichen Schritte einleiten muss, aber man muss zumindest ein Gefühl dafür haben, wenn das in die falsche Richtung weiterläuft, was könnte ich denn tun? Das heißt, es gibt eigentlich keinen Punkt in einem Projekt, wo es nicht sinnvoll wäre, sich auch extern mal beraten zu lassen, oder? Wenn man das Gefühl hat, dass es in der Zusammenarbeit nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
Auch dann, wenn man das Gefühl hat, es läuft, kann das Sinn ergeben aus meiner Sicht. Ja. Es gibt natürlich so viele denkbare Situationen, in denen man Bericht erstatten muss oder in denen man auch Dritten Rechenschaft darüber schuldig ist, wie mit den Mitteln eines Unternehmens umgegangen wird. Die können zu jeder Projektphase vor dem Projekt, während des Projekts, am Ende des Projekts auftreten. Und um das gleich klarzustellen, wir produzieren hier keine Riesengutachten, oder das haben wir auch nicht vor, sondern es geht darum, einen pragmatischen und realistischen Blick auf, unabhängigen Blick auf solche Projekte zu bekommen.
Aber wenn ein Gutachten gewünscht würde, würden wir das auch produzieren?
Das würden wir natürlich auch machen, aber wie gesagt, es geht um den entscheidenden Pragmatismus.
Ja. Was ich immer ein bisschen erstaunlich finde, ist, wenn man wirklich so drauf guckt und insbesondere im Mittelstand, wir reden ja bei solchen Projekten, wenn wir jetzt über eine S4-Einführung reden, egal ob das jetzt ein Greenfield oder ein Colorfield-Ansatz ist, reden wir ja über Projekte, die eine gewisse Laufzeit haben, teilweise über mehrere Jahre gehen und mit einem Budget von mindestens 6-stellig, eher 7-stelligen oder sogar 8-stelligen Beträgen sind. Dieses Thema der Begleitung, der unabhängigen Begleitung nimmt doch bei vielen da aus meiner Sicht zu wenig Raum ein. Oder wie siehst du das?
Ja, also es wird halt bei den Investitionssummen immer unterschätzt, welches Einsparpotenzial unabhängige Beratung bringen kann. Und wenn man die Investitionssummen in den Projektkategorien, die du genannt hast, betrachtet, dann würde ich sagen, dass die Kosten unserer Beratung sehr stark in den Hintergrund treten und sich unsere Beratung eigentlich am Ende immer lohnt.
Auf jeden Fall. Also wir haben das jetzt auch gesehen. Wir haben, ich nehme mal eine Landesbehörde aus Bayern, die wir beraten haben, wo wir die Einführung mit begleitet haben, sowohl fachlich als auch juristisch. Und wenn ich sehe, was über diese Changes und Change Requests, die da der Dienstleister eingefordert hat, wie viel wir davon ablehnen konnten, weil wir doch nachweisen konnten, dass es im ursprünglichen Scope mit drin gewesen ist, wie viel da Geld gespart wurde, ist das Honorar, was da bezahlt wurde für unsere Arbeit, mehrfach rausgekommen wieder. Insofern ein gutes Mittel, für das wir nur werben und empfehlen können, zu sagen, das von Anfang an zu machen. Jetzt nehmen wir nochmal den Fall. Ein Kunde hat das Problem, er wollte jetzt quasi zum Januar live gehen. Der Go Live ist das dritte, vierte Mal verschoben worden. Er ist unzufrieden mit seinem Dienstleister. Wie muss er jetzt vorgehen? Was ist jetzt der richtige Weg für ihn? Was muss er tun?
Du hast gerade schon den Scope angesprochen und die Überprüfung des Ist-Zustandes mit dem Scope. Das ist natürlich der erste Schritt. Konkrete Ansatzpunkte zu finden über das gesamte Projekt hinweg ist, glaube ich, die erste Aufgabe. Wobei, da muss man natürlich auch die wesentlichen Dinge rausgreifen. Also wenn man jetzt den Anspruch hat, über ein gesamtes, großes, langjähriges Projekt hinweg alle Mangelpunkte zu erwischen, dann ist das natürlich eigentlich Mission Impossible sozusagen. Sondern es geht darum, die zentralen Punkte zu identifizieren und damit in die Kommunikation mit dem Dienstleister zu gehen, um dem Dienstleister auch vor Augen zu führen oder prägnante Punkte vor Augen zu führen, in denen man sozusagen eine rechtlich hervorragende Ausgangslage hat. Und die kann man dann, wenn es tatsächlich nicht zu einer konstruktiven Kommunikation führt, dann auch als Druckmittel einsetzen.
Wir sind ja auch öfter mal, wenn wir gemeinsam auf Dinge drauf gucken, haben wir natürlich unterschiedliche Rollen. Ja, ich sage, ich als Dienstleister, der solche Einführungen ja quasi auch macht mit unseren Teams, haben natürlich ein Interesse dran, sag ich mal, sich sehr, also auch kulturell mit dem Mandanten gut zu verstehen, gemeinsam die Dinge aus dem Weg zu räumen, über Transparenz, über gemeinsame Themen, die Sachen auch weiter voranzubringen. Und das in einem möglichsten Rahmen, der uns ermöglicht, eine bestmögliche Lösung für den Kunden zu finden und nicht ganz oft an Formalien zu kleben, sondern in manchen Bereichen auch einfach hemdsärmliche Entscheidungen zu treffen. Der Kunde oder meistens die Einkaufsabteilung des Kunden hätten natürlich ein bisschen anderes Interesse. Die hätten sehr, sehr gerne einen sehr festgezurrten Scope mit einer klaren Ergebnisverantwortung bei uns als Dienstleister, ja, mit auch einer Ergebnisverantwortung. Vielleicht kannst du nochmal über die grundsätzlichen Rahmenparameter, den Unterschieden zwischen Werkvertrag, Dienstvertrag, einfach nochmal 2, 3 Worte verlieren, worauf man auch achten muss als Kunde, worauf es dann ankommt. Und zwar das eine ist auch das, was man schriftlich fixiert hat, und das andere, wie es gelebt wird.
Genau, wie es gelebt wird, ist ein entscheidender Faktor bei der ganzen Geschichte. Im Dienstvertrag habe ich nur sehr eingeschränkte Mangelrechte. Das ist das Wesen des Dienstvertrages. Ich sprach vorhin die Unbekannten in der Gleichung an, die natürlich beiden Parteien sozusagen zur Last fallen. Im Werkvertrag ist das ganz anders. Im Idealfall eine sehr konkrete Definition dessen, was zu leisten ist und was von beiden Parteien auch an Verantwortung zu übernehmen ist. Wir kennen alle diese Matrizen, wie sie in diesen Verträgen vorkommen, in denen man versucht, sozusagen die wechselseitig bestehenden Leistungspflichten genau zu umreißen. Und im laufenden Projekt passiert es aber ganz häufig, dass keiner mehr in diesen Vertrag guckt. Das Projekt beginnt, alle sind enthusiastisch, alle verstehen sich gut. Ganz oft verschwimmen die Grenzen zwischen den organisatorischen Strukturen des Dienstleisters und auch des Auftraggebers, sodass eben kein Gewicht mehr drauf gelegt wird, bestimmte Vorgänge und Entscheidungen auch vielleicht innerhalb von Lenkungsausschüssen etc. anständig zu dokumentieren und beweissicher zu dokumentieren. Und nur um das klarzumachen, das ist kein Kulturbruch. Es geht nicht darum, sich mit gesundem Misstrauen zu begegnen, aber ich glaube, eine gewisse Ernsthaftigkeit ist angesichts der im Raum stehenden Investitionssummen durchaus angebracht und sinnvoll.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich kenne das auch aus meiner Praxis her, dass man immer sagt, man holt die Verträge eigentlich immer erst dann wieder raus, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und wenn man guckt, was war denn eigentlich ursprünglich vereinbart. Und auch diesen zweiten Fall, den du angesprochen hast, im Lenkungskreis Transparenz. Ich sitze in diversen Lenkungskreisen und ich merke halt immer, gerade am Anfang des Projektes ist alles wunderbar, immer auf grün. Und hinten raus wird es dann meistens dann irgendwann gelb, orange oder vielleicht sogar rot. Und da fragt man sich natürlich schon, hätte man das nicht früher erkennen können? Und ein wirklich probates Mittel, um sowas zu erkennen, ist sicherlich diese unabhängige Instanz von vornherein in diesem Projekt zu integrieren. Wie würde das dann aussehen, wenn ich jetzt Mandant wäre, eine ERP-Einführung vorhätte, quasi dich als Juristen beauftragen würde, mich unabhängig zu beraten? Wie würde das Projekt ablaufen?
Naja, für uns beide, sage ich jetzt mal, mit unseren Rollen ist ja das Entscheidende, dass wir kurze Kommunikationswege pflegen und auch wenn wir technisch beschlagene Juristen sind, so bleiben wir trotzdem Juristen und maßen uns nicht an, fachliche Einschätzungen zu treffen, beziehungsweise nur bis zu einem geringen Maße. Und da kommt ja auch ihr ins Spiel, weil wir dann die Möglichkeit haben, rechtliche Einschätzungen sofort auch auf eine fachlich fundierte Grundlage zu stellen mit eurer Expertise, die sozusagen nicht erst über eine weitere Kommunikationsbande laufen muss, sondern so ein Projekt würde quasi von vornherein damit starten, dass wir Hand in Hand den Informationsfluss sicherstellen und keine Zeit damit vergeudet wird, dass sich vielleicht mehrere Berater aus unterschiedlichsten Unternehmen erst abstimmen müssen, bevor ein Ergebnis produziert werden kann.
Das ist ja auch der Erfolg unserer interdisziplinären Zusammenarbeit und ich habe es vorhin schon so ein bisschen gespoilert, ja, dieses Thema RESS-IQ, was wir demnächst auch auf der Homepage darstellen werden und spätestens bei unserem Forum Global nochmal breit publizieren werden, ist ja genau dieser Ansatz, dieser Beratungsansatz, der Unternehmen an der Stelle hilft, ihre Projekte entweder von Anfang an sauber zu planen und durchzuführen oder wenn sie schiefgelaufen sind, wieder zurück in die Spur zu bringen.
Genau, du hast das Forum Global angesprochen. Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz. Wir sind, denke ich, sehr selbstbewusst, was den Bedarf dieser Beratung am Markt anbelangt, zumal die wenigsten Unternehmerinnen und Unternehmer zusätzlichen Personalbedarf einplanen, wenn sie so ein Projekt starten. Mhm. In der Regel macht das die interne IT-Abteilung noch zusätzlich zu den Aufgaben, die sie ohnehin schon hat. Insofern ist es eine verlängerte Werkbank, die wir Unternehmerinnen und Unternehmern, IT-Entscheidern anbieten können, die sozusagen ganz viele Risiken, Probleme und Energie frei werden lässt, ja, die man dann dem eigentlichen Geschäft wieder widmen kann.
Kann ich nur bestätigen aus der Praxis. Also ganz oft, und das sind nicht nur die IT-Bereiche, sondern vor allen Dingen eben auch die Fachbereiche, die als Key-User in die Projekte mit reinnehmen, die aber, wenn ich jetzt an die Buchhaltung denke, ihre Monatsabschlüsse, ihre Jahresabschlüsse nebenbei machen müssen, wenn ich an Controlling denke, sämtliche Reporting-Funktionalitäten Richtung ihrer Stakeholder finden müssen, das nebenbei zu machen, so ein großes Veränderungsprojekt in der Organisation, was es ja meistens ist, so eine ERP-Einführung oder ein Upgrade in dem Umfeld, das wird vielfach unterschätzt, was es an Anforderungen für die eigene Organisation bedarf. Vielleicht eine abschließende Frage. Wenn du dir ein ideales Mandantenszenario vorstellen könntest, wo du gerne beraten würdest, wie würde das aussehen?
Ich habe gerade die verlängerte Werkbank angesprochen. Wir wollen hochindividuelle Beratung für unsere Mandanten anbieten und in dem Zuge würden wir mit dem Mandanten gemeinsam ermitteln, an welchen Stellen er unsere Zusatzleistungen überhaupt braucht. Und das ideale Szenario ist natürlich, dass wir ihn an möglichst vielen Stellen unterstützen können, dass wir ihm eine Echtzeitleistung an der Seitenlinie des Projekts gemeinsam anbieten können und ihm Entscheidungen ermöglichen. Du sprachst vorhin hemdsärmelig an. Ich finde, der Begriff ist viel zu negativ besetzt, sondern wir wollen unsere Mandanten ja in die Lage versetzen, Risiken bewusst eingehen zu können. Und das geht nur, wenn sie fachlich und rechtlich einen idealen Überblick über die Lage des Projekts haben, und zwar zu jeder Zeit.
Was für ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank für deinen Besuch hier, Johannes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ebenfalls. Danke, dass ich da sein durfte.